Für diejenigen, die mich nicht kennen, und das sind ja wahrscheinlich die meisten, mein Name ist Anke Karcher, ich bin Lehrerin am Theologischen Seminar Beröa und darf euch von da auch ganz herzliche Grüße ausrichten von unserer Lehrerschaft und darf euch ganz herzlich danken für euer Wohlwollen unserem Seminar gegenüber, Beröa gegenüber. Ihr habt ja drei coole junge Leute von uns in eurer Mitte. Danke, dass ihr das macht. Danke, dass ihr euch zur Verfügung stellt als Gemeinde und dass diese jungen Leute hier das, was sie lernen, was ihren Kopf anfüllt, dann auch in die Praxis gehen darf. Danke, dass sie hier Schritte machen dürfen. Und ich kann euch sagen, es ist wirklich ein Privileg und ein Geschenk, junge Menschen dabei zu begleiten, ihre Schritte in den vollzeitlichen Dienst reinzumachen. Und Männer und Ramona, es ist eine Ehre, mit euch gemeinsam im Seminar sein zu dürfen. Lieber Lasso, ich weiß, warum du dich versprochen hast und immer vom Psalm gesprochen hast. Es geht in meiner Predigt um einen Psalm. Von daher hast du da schon mal eine richtig schöne Linie gelegt. Und ich möchte mit einem Zitat, das man Rainer Maria Rilke zuschreibt, beginnen. Es wird überliefert, er habe an seinen Verleger geschrieben: Ich habe die Nacht einsam hingebracht und habe schließlich die Psalmen gelesen. Eins der wenigen Bücher, in dem man sich restlos unterbringt, mag man noch so zerstreut und ungeordnet und angefochten sein. Rainer Maria Rilke ist sicherlich kein Paradebeispiel für einen gläubigen Menschen. Also ich habe gestern noch mal so im Internet nachgeschaut, bewegtes Leben. Aber gerade das macht seine Beschreibung so auffallend und ähnliche Erfahrungen werden von vielen Menschen auf der Welt immer wieder beschrieben. Die Psalmen gehören zu den beliebtesten Texten im Alten Testament, ohne dass jeder, der dem zustimmt, so richtig beschreiben könnte, warum das eigentlich so ist, warum sie einem das Gefühl geben, mit allem, was man so in sich hat, vor Gott sein zu dürfen. Und ich möchte gerne heute Morgen in diesen Minuten dieser Sache mit euch ein bisschen auf die Spur kommen und hoffe, dass keiner unterwegs geschwächt vom Stuhl fällt, weil das ein längerer Psalm ist, den ich mir da ausgesucht habe. Und ich darf euch versprechen, da kommen jetzt auch keine revolutionären neuen Dinge, aber ich weiß aus meinem Leben, dass ich es brauche, erinnert zu werden. Und ich kann euch sagen, Gebetsleben und Gebet und was das so ausmacht, das ist genauso umkämpft bei einem Bibelschullehrer wie bei jemandem, der jeden Tag in seiner Firma steht. Gebet ist so kraftvoll, ist so mächtig, ist so wirksam in unserer Beziehung zum Herrn, dass es ganz klar ist, dass da auch ein Interesse besteht, uns da abzulenken und andere Dinge zu tun. Und deshalb möchte ich mit euch heute Vormittag ein bisschen in dieses Thema Gebet reingehen. Ihr müsst keine Angst haben, ich werde keine Aufrufe zu Gebetskampagnen starten. Ich habe auch keine Hefte mit nach dem Motto, bete dieses Heft durch und dann wird alles gut. Sondern ich möchte euch ermutigen, dran zu bleiben an eurer Beziehung zum Herrn, beziehungsweise da, wo es ein bisschen ruhiger geworden ist in dieser Beziehung, wieder neu durchzustarten, weil es uns so gut tut. Weil das, was wir dem Herrn bringen im Gebet, was ja eigentlich ihm entgegengehen soll, wo wir ihn ehren, wo wir ihm danken, wo wir bekennen, wo wir ihn loben, wo wir auch unser Herz ausschütten, wo wir ihm alles das geben, was ihm gebührt, weil das ist so das Schöne bei Gott, uns wieder gut tut, weil das im Positiven auf uns zurückfällt. Ich habe meine Pointe schon verraten, die war aber jetzt auch nicht so unerwartet, dass ich das einfach mal wage, die gleich an den Anfang zu setzen. Ich möchte mit euch gemeinsam gern Psalm 31 lesen. Wer seine Bibel dabei hat, darf gern mitlesen. Ich habe mir den Luthertext geschnappt, weil vermutlich einige Zitate aus diesem Psalm bei euch ein bisschen mitklingen. Wir sind ja sehr geprägt von der Luther-Übersetzung, zumindest war das in den letzten paar hundert Jahren so. Und deshalb kann es sein, dass auch wenn wir nicht immer wissen, wo steht das eigentlich, wo haben wir das her, dass einige dieser Zitate in euren Ohren klingen. Und das sollen sie heute auch. Ein Psalm Davids vorzusingen, das erspare ich euch, ich lese. Ja. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg. und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich hasse die sich halten an nichtige Götzen, ich aber hoffe auf den Herrn. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Herr, sei mir gnädig, denn es ist mir Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet. Vor all meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Bekannten, die mich sehen auf der Gasse fliehen vor mir. Ich bin vergessen in ihren Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Denn ich höre, wie viele über mich lästern, Schrecken ist um und um. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht, hilf mir durch deine Güte. Herr, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich rufe dich an. Die Gottlosen sollen zu Schande werden und hinabfahren zu den Toten und schweigen. Verstummen sollen die Lügenmäuler, die da reden, wieder den Gerechten frech, stolz und höhnisch. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, und erweisest vor den Leuten denen, die auf dich trauen. Du birgst sie in deinem Schutz vor den Rotten der Leute, du deckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. Ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin vor deinen Augen verstoßen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Liebet den Herrn, alle seine Heiligen, die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harrt. Amen. Auf den ersten Blick scheint es hier ziemlich durcheinander zu gehen. Richtig? Da stehen Vertrauensäußerungen, da wird gedankt, da wird bekannt, da wird Zeugnis abgelegt. Und gleich daneben haben wir lange Beschreibungen von Leiden, Krankheit, falsche Anklage, Verfolgung, Hass. Da geht's um die eindringliche Bitte, dass Gott doch eingreift und sein Heilshandeln erweist. Und das wechselt auch noch ziemlich unvermittelt. Was ist denn jetzt Gebet? Wir in so einem mitteleuropäischen Kontext, wir wollen ja immer schön Ordnung, ja? Struktur, klare Ansage, ja? Was ist denn jetzt Gebet? Alles. Alles ist Gebet. Vor Gott darf man alles sagen. Egal wie geordnet oder eben ungeordnet die Gedanken auch sein mögen. Das möchte ich euch als erste Sache mitgeben. Vor Gott darf man alles sagen. Egal wie geordnet oder ungeordnet das im Kopf in den Emotionen auch zugehen mag. Bei näherem Hinsehen entdecken wir vielleicht zwei Gebetsrunden. So man könnte sagen, Vers 2 bis 9 und 10 bis 25, das sind so zwei Kreise, die da gedreht werden in diesem Gebet. Das ist ja auch entspannend zu wissen, dass man im Gebet vor Gott seine Kreise ziehen darf. Also mir tut es gut, dass eben nicht alles stringent und effektiv abgearbeitet werden muss. Punkt 1, 2, 3 und 1 kommt aus 2 und aus 3 kommt 4 und so. Ne? Das entspricht zwar nicht unbedingt dem, was so am Arbeitsplatz und auch sonst im Leben von uns gefordert wird, da geht es ja viel um Effektivität und auch im christlichen Bereich dreht sich viel um Effektivität. Und es ist doch gut so, dass man durchdenkt, wie kann man Dinge effektiv und gut tun. Aber in unserer Beziehung zu Gott muss es nicht effektiv zugehen. In unserer Beziehung zu Gott dürfen wir sein. Und wenn ihr nichts behaltet von dieser Predigt hier, wo viele Worte gemacht werden, Aber behaltet bitte das, vor Gott dürfen wir sein. Ja? Du darfst einfach sein. Gucken wir uns mal die erste Runde an. In dieser ersten Runde sehen wir sofort, dass alles auf Gott hin zielt. Das geht gleich los mit, Herr, auf dich traue ich. Und dann geht's weiter in dieses Vertrauensbekenntnis. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit, neige deine Ohren zu mir. Und dann geht's in Vers 4 hinzu, denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wolltest mich aus dem Netz ziehen, dass sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich springe zu Vers 8, zu 7 sage ich dann gleich noch was. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not. Und du übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Keine Spur von Selbstbeweihräucherung, die eigentlich nur sich selbst gern reden hört. Kennt ihr die Gebete, wo man eigentlich den eigenen leidenden Ton ganz gern mag? Also ich für mich, ich kenne die. Ihr müsst nicht laut antworten. Ja, also ich für mich, ich kenne die. Wo ich mir in meiner leidensvollen Situation so gut gefalle, dass ich in dem Moment es mir nicht darum geht, mich wirklich auf Gott auszurichten, sondern so armer schwarzer Kater. Manchmal lässt sich Gott ja sogar darauf ein, das ist auch toll und wir dürfen ja vor Gott sein. Ich möchte aber von diesem Psalmbeter lernen, dass er sogar in seinem Leid immer wieder die Kurve kriegt, hinzusagen, aber du Gott, ich erlebe so, aber du Gott. Ich erlebe es so, aber du Gott, du bist treu, du bist gerecht. Das ist sicherlich nicht immer emotional abgedeckt in dem Moment. Wahr ist es trotzdem. Ja? Du bist der Große, du bist der Treue. Ja. Immer wird deutlich, die Not ist groß, aber Gott ist größer. Die Bedrängung ist real, aber Gott, der sich dem Beter schon zugewendet hat, das klingt immer wieder durch, da ist, schwingt Erfahrung mit, der wird das auch wieder tun, also weiß ich, Gott ist treu. In der Gegenwart Gottes ändert sich unser Blick. Und dass beides sein darf, dass ich sagen darf, Herr, so geht es mir, die Not ist real, ich tue nicht so, als wäre die nicht da, damit kann ich nicht leben. Also ich kann nicht damit leben, so zu tun, als wäre nichts. Dann macht meine Seele irgendwann dann streikt die irgendwann und dann gibt's einen richtigen Knall. Ja, so zu tun, als wäre nichts, das ist auch nicht gefragt, sondern zu sagen, ja, Herr, so empfinde ich, so geht's mir gerade, aber ich weiß, du bist treu. Ich weiß, du bist stark. Ich weiß aus der Vergangenheit, du hast eingegriffen und auch wenn ich das jetzt hier nicht sehe, wenn ich aktuell kein Handeln von dir sehe, ich weiß, du bist der Handelnde. In der Gegenwart Gottes ändert sich unser Blick. Was wird also in diesem Abschnitt über Gott gesagt? Er ist vertrauenswürdig. Er ist verlässlich wie ein Fels. Er bietet Schutz wie eine Burg. Der Beter findet seine Stärke nicht in der eigenen Kraft, sondern in Gott. Das muss man ja erstmal eingestehen als Mensch heutzutage, wo alles von der eigenen Kraft abhängt oder so viel von der eigenen Kraft abhängen soll. Ja, wir sind hier für alles heutzutage selber verantwortlich, auch für unser Glück. Ne, haben ja alle Möglichkeiten. Und da einzugestehen, Herr, ich weiß, dass mein Glück nicht von mir abhängt und von meiner eigenen Kraft. Das ist eine Aufgabe, die ist viel zu groß für mich als Mensch. Aber von dir hängt alles ab. Und in deiner Stärke lebe ich. In deinem Zuspruch, in deiner Erlösung, wie wir es vorhin bekannt haben. Ja, in deinen Wunden, in deinen Streben ist mir Stärke geworden. Darin lebe ich. Fokus zu ihm hin. Er ist treu, das zentrale Bekenntnis in diesem Psalm. Er ist gütig. Er ist der, der sieht. Er ist der, der das Elend seines Kindes ansieht und eingreift. Du bist Gott nicht egal. Ja, es gibt viele Milliarden Menschen auf dieser Erde momentan. Es hat schon viele vor uns gegeben. Und wenn der Herr nicht demnächst kommt, dann wird es noch ein paar nach uns geben. Aber der Herr sieht dich ganz persönlich. Er hat dich nicht vergessen, hat dich nicht verstoßen. Du bist ihm nicht egal. Er schafft nämlich dem, der da von Feinden umzingelt ist, Raum. Das heißt Luft zum Atmen, Bewegungsfreiheit. Kennt ihr das, wenn man ne, unterm Birnbaum oder wo auch immer, dann so steht und guckt und auf einmal macht, das darf Gebet für uns sein. Ja, dass wir uns in die Gegenwart Gottes begeben, in die Gegenwart dessen, der für uns ist, und dass es dann so macht, ich finde das cool. Okay, wie setzt sich der Beter in Beziehung zu Gott? Wir haben gerade angeschaut, wie wird Gott beschrieben, und jetzt gucken wir uns mal an, wie der Beter hier mit diesem Gott umgeht. Das eine ist ja, Dinge über Gott zu sagen, das hat aber noch nicht so viel mit mir selber zu tun. Jetzt gucken wir mal an dieses Beziehungsmäßige ran. Der Beter vertraut ihm trotz der Bedrängung, die er gerade erlebt. Er verlässt sich auf die Hilfe, die von Gott kommen wird, weil er aus der Erfahrung weiß, aus dem Rückblick weiß, Gott hat schon geholfen. Er sagt, ich befehle meinen Geist in deine Hände. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Das hebräische Wort, das hier steht, ich will die Jungs mal lieber nicht fragen, für meinen Geist, die wissen das aber. Das heißt, und ihr kennt es vermutlich auch, auch wenn ihr euch noch nie mit Hebräisch beschäftigt habt, da steht Ruchi, kommt von Ruach, und über dieses Wort haben viele von euch schon mal was gehört, ne? Ruach, Hebräisch für Geist oder Hauch. Das meint im Sinne, oder hier auf Menschen bezogen, das ist der Lebensatem, die Lebenspotenz, also die Existenz schlechthin. Wenn der Beter hier sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist, dann überantwortet er seine ganze Existenz dem Herrn. In deine Hände befehle ich meinen Geist, alles, meine ganze Existenz, was mich ausmacht als Mensch, ich befehle es dir an, ich leg's dir hin. Und gerade dieses Zitat habt ihr vielleicht schon mal woanders gehört. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ja, Jesus hat das am Kreuz gebetet. Hier aus diesem Psalm unter anderem stammt diese Zeile. Damit ist also gemeint, meine ganze Existenz lege ich dir hin. Das, was ich bin, was mich ausmacht, was ich habe und auch das, was ich nicht habe, das lege ich dir in die Hände. Der Beter setzt also seine Hoffnung nicht auf Nichtigkeiten, sondern auf den lebendigen Gott. Ich habe ganz bewusst die Verse, die so ein bisschen sperrig sind, nicht weggelassen. Ne, diese, ich hasse all die, und ja, manchmal lasse ich die aus, damit es ein bisschen geschmeidiger wird. Heute habe ich sie mal mitgelesen und möchte ein paar Bemerkungen dazu sagen. Wenn wir hier in Vers 7 lesen, dass da auf die Ungläubigen und die nicht auf den Wegen Gottes gehen, ordentlich niedergehagelt wird, dann hat das aus meiner Sicht drei Gründe. Zum einen, vor Gott darf man wirklich alles sagen. Ja, das ist also, wenn wir vorhin gesagt haben, vor Gott darf man alles sagen, dann darf man wirklich alles sagen. Auch das, was da so an rumorigen Gefühlen anderen Menschen gegenüber in einem ist. Wenn wir uns jetzt die konkrete Situation in Israel anschauen, dann war zur Zeit, wo dieser Psalm hauptsächlich gebetet wurde und entstanden ist, die Abgötterei eine ganz existenzielle Bedrohung für das Volk Israel, die er schließlich auch zum Exil geführt hat. Und deshalb wendet sich der Psalmbeter hier so scharf gegen Menschen, die zu anderem, zur Abgötterei verführen wollen und die Gott nicht folgen. Deshalb dieser scharfe Ton, weil das die Grundsünde war, die letztlich zum Exil des Volkes geführt hat. Und ganz wichtig, die Aktivität wird immer Gott überlassen. Es wird immer gesagt, Herr, die Banausen, ja, aber tu du. Da geht es nie darum, jetzt ergreife ich mein Schwert und mach sie nieder, sondern es wird immer gesagt, Herr, ich empfinde, das ist eine Unverfrorenheit, gegen dich hier vorzugehen, gegen deine Heiligen vorzugehen, tu du doch. Und wenn wir uns überlegen, dass das eine Gesellschaft ist, in der Blutrache an der Tagesordnung war, in den Kulturen ringsrum, ist dieser Schritt zu sagen, Herr, mach du, sehr bemerkenswert. Also hier wird gesagt, Herr, übernimm du, kämpf du für das Recht deines Volkes, für das Recht deiner Nachfolger. Das wollte ich nur mal kurz mit dazugeben, damit wir auch mit diesen Versen umgehen können. Okay, jetzt weg von den Rachevers hin zu den anderen. Die Güte Gottes lässt Freude im Beter aufkommen. Und das wird ausgedrückt durch dieses, seine Füße werden auf weiten Raum gestellt. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Okay, wir haben uns durchgearbeitet, alles ist gut, alles ist in Ordnung, die Seele atmet durch. Und was passiert? Vers 10, es geht von vorne los. Es geht in die zweite Runde. Das kenne ich auch. Man meint, man hat's durch. Ja, man meint, man hat so alles vor den Herrn ausgebreitet und ist zur Ruhe gekommen. Aber nicht immer ist alles, was im Kopf schon klar ist, was mein Verstand schon theoretisch erfasst hat, wirklich ins Herz gesagt. Also ist dranbleiben angesagt. Und wir merken, Gott hat gar kein Problem damit, dass es hier noch eine zweite Runde gibt. Die darf's geben. Es geht weiter ab Vers 10. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt, meine Seele, mein Leib, mein Leben ist hingeschwunden. Ich überspringe mal ein paar Sachen. Vor all meinen Bedrängern bin ich Spott geworden, die Last meines Nachbarn und ein Schrecken meiner Bekannten. Ich bin vergessen, wie ein Toter. Ich höre, wie sie über mich lästern. Schrecken ist um mich rum. Sie halten Rat, wie sie gegen mich vorgehen können. Hier beginnt also eine ganz ausführliche Leidensbeschreibung. Nochmal, das hat Raum im Gebet. Dein liebender Vater will wissen, wie es dir geht. Und er hört sich das nicht so an wie, oh, wirst du bald fertig, ja? Sondern er hört dir liebevoll zu. Es interessiert ihn, wie es dir geht. Angst und Kummer, körperliche Schwäche, Schuld, die hier empfunden wird. Und ich hoffe, wir empfinden sie noch, wenn sie sich im Leben aufgetürmt hat. Verspottet werden, ignoriert werden durch Bekannte und Freunde, auch davon spricht dieser Psalm. Und das kann ja unter Umständen mehr wehtun, als wenn Leute, die sowieso feindlich gegen einen eingestellt sind, einem was antun. Aber dass Menschen, die einem nahestehen, sich gegen einen wenden, das ist ja eine der emotional herausforderndsten Sachen, die man so erleben kann. Lästerei, bis hin zur körperlichen, physischen Verfolgung geht es hier. Das ganze Programm, alles dessen, was wir in unserem Menschsein so erleben können an bedrängenden Dingen. Es wird nicht ausgespart, wird nicht so getan, als gäbe es das nicht für einen gläubigen Menschen, sondern es wird vor Gott hingelegt, wird ihm hingebracht. Alles kommt zur Sprache. Und doch kommt in Vers 15 wieder dieses Bekenntnis. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Und dann geht's in den Vers 16a, ich liebe ihn. Meine Zeit steht in deinen Händen. Ich erlebe es so, aber ich weiß, ich gehöre zu dem allmächtigen, ewigen Gott, der alles in seiner Hand hat, auch meine Zeit, meine Lebenszeit, in ihrer Qualität und in ihrer Länge. Sie steht in Gottes Händen. Dann geht's nochmal richtig los mit Herr, greif ein, wende du dich uns zu, errette mich von der Hand, lass leuchten dein Antlitz, lass mich nicht zu Schanden werden. Geht's nochmal ordentlich gegen die Gottlosen? Ich habe schon ein paar Sachen dazu gesagt. Erweise du dich mächtig, wo du doch verhöhnt wirst, Herr. Das ist so der Grundtenor. Erweise du dich, weil ich als Mensch, der auf deiner Seite steht, nicht aushalten kann, dass hier so gegen dich gegangen wird. Aber immer, Aktivität liegt beim Herrn. Und jetzt kommen wir auf die Zielgerade unseres Psalms hier. Vers 20. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten und erweisest vor den Leuten denen, die auf dich trauen. Du birgst sie in deinem Schutz vor den Rotten der Leute, du deckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. Öffentlicher Lobpreis. Psalmen wurden oft im Tempel gesungen, denn sie sollten ein Bekenntnis dafür sein, dass Gott das Gebet erhört hat, dass er tatsächlich eingegriffen hat und deshalb sollte ihm auch vor Zeugen Ehre entgegengebracht werden, aller Dank. Und so wird gegen Ende unseres Psalms hier die ganze Gemeinde aufgerufen, in das Lob Gottes einzustimmen. Liebt den Herrn, all seine Heiligen, die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich. Seid getrost und unverzagt, alle, die ihr des Herrn harrt. Und hier sind wir jetzt an der Stelle, wo wir merken, Gebet ist nicht nur Privatsache. Gebet spielt sich auch im Privaten, im ganz Stillen, im 1:1 ab. Aber sie ist eben auch ein Aspekt der Gemeinschaft. Warum? Warum tun wir das eigentlich immer, dass wir gemeinsam beten und dann auch noch aufgefordert werden, Sachen laut zu sagen, ne? Und dann kommt unsere deutsche Seele da nicht so ganz hinterher, ne? Weil wir das doch lieber so für uns im Stillen machen und so ein bisschen, dann kann mir keiner was und gehört ja auch gar nicht zu meinem Temperament, wobei ich das noch zu bezweifle, ob nicht mehr Temperament in uns steckt, als wir nicht manchmal rauslassen. Warum brauchen wir dieses in der Gemeinschaft beten, bekennen? Das weitet unseren Horizont, schlicht und ergreifend. Ich weiß, mein Horizont ist begrenzt. Es hat mich einige Zeit gekostet, das einzusehen, aber mein Horizont ist begrenzt. Meine Auffassung der Dinge ist begrenzt und auch mein Gedächtnis ist begrenzt. Wenn dann also jemand neben mir Zeugnis ablegt über die guten Taten Gottes in seinem Leben, dann macht mir das Mut. Wenn jemand neben mir lobt und preist, dann weiß ich, ja, stimmt ja, ist ja richtig, was der da neben mir singt und sagt. Der Herr ist ja gut, der Herr ist ja treu. Ich fühle mich momentan nicht danach, aber ich weiß ja, dass es stimmt. Also kann ich mich mit hineinbegeben in das Loben, in das Preisen. Es gibt Gott Ehre, wenn wir voreinander bekennen, was er Gutes getan hat. Und es baut uns wieder auf, wenn wir es gemeinsam tun. So gut ist Gott. Dass das, was zu seiner Ehre geschehen soll, dass das, was ihn verherrlichen soll, dass das, was ihn groß machen soll, seinen Kindern wieder gut tut. Er ist also nicht so ein fordernder Gott, der sagt, okay, her mit euren Früchten, her mit euren, was auch immer das so alles sein könnte, dann könnt ihr wieder abschieben, sondern er hat gerne unseren Lob. Er hat es gerne, dass wir ihn ehren, er hat es gerne, dass wir ihn preisen und dann tut uns das auch noch gut. Also, ich empfinde das als eine sehr liebevolle Sache. So hat unser Psalm also beides. Ganz persönliches, inniges Reden mit Gott und dieses glaubensstärkende Element der Gemeinde als Gemeinschaft. Diese Bekenntnisse setzen eine wichtige Sache voraus. Beziehung. Ich habe jetzt keine lange Pause gemacht, weil die Antwort jetzt auch wieder nicht so schwer war. Ich habe euch ja versprochen, es kommt nicht viel großartig Neues. Beziehung ist wichtig. Wie im menschlichen Bereich braucht auch unsere Beziehung zu Gott Pflege. Wenn ich längere Zeit keinen Austausch mit einer guten Freundin hatte, dann kündigt die mir hoffentlich nicht gleich die Freundschaft. Zumindest ist das bei so ein paar Freundinnen, die ich habe, nicht so. Da kann es mal Funkstille geben, aber ich kriege nicht gleich die Freundschaft aufgekündigt. Zum Glück, sonst wäre ich bald sehr alleine. Aber es ist keine Nähe mehr da. Ne? Also ich weiß nicht, was meine Freundin beschäftigt. Ich weiß nicht, mit welchen Gedanken sie sich gerade trägt. Ich weiß nicht, wie es um sie steht. Und sie kann mich auch nicht ermutigen, weil der direkte Kontakt gerade nicht steht. Ihr merkt also, wenn da Abstand eintritt in unsere Beziehung zu Gott, dann ist nicht grundsätzlich alles vorbei und aus und verloren und wir sind aus der Gnade gefallen. Das ist nicht der Punkt. Wir sind errettet. Und solange wir nicht laut und vernehmlich und sehr bewusst uns dagegen entscheiden, sind wir gerettet. Aber es fehlt die Frische. Es fehlt dieser direkte Austausch. Es fehlt auch, dass mir die guten Worte Gottes und sein mir gegenüber gut eingestellt sind, dass mich das erreicht. Ja? Und deshalb möchte ich euch Mut machen, da wo euer Gebetsleben eventuell ein bisschen zum Erliegen gekommen ist oder ruhiger geworden ist. Ihr müsst mir das ja nicht erzählen, das ist das Schöne, wenn man Gast ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, wie es um euch steht. Ich möchte dich ermutigen, greif's wieder auf, weil es Gott Ehre gibt, weil es ihm gebührt, weil alles gesagt werden darf, und ich verspreche dir, so umkämpft es ist, es wird dir gut tun. Frische in der Beziehung ist doch was Schönes, oder? Ja, wenn man dann mal wieder miteinander essen geht und austauscht und dann merkt, oh, da wird wieder angeknüpft an das, was schon mal da war. Kennt ihr das? Ja? Wie schön das ist, und man sagt sich, das machen wir bald wieder. Ende offen. Ne? Ich möchte kurz zusammenfassen. Gebet ist wichtig. Für uns persönlich, weil es Beziehung zu Gott entstehen lässt und diese Beziehung fördert. Weil es Vertrauen wachsen lässt. Vertrauen wächst nicht nur dadurch, dass ich sehe, dass Gott eingreift, sondern auch, weil ich mich auf sein Wort hin in Beziehung begebe. Richtig? Zum Glück greift Gott oft ein. Aber das ist nicht der einzige Punkt, der unser Vertrauen zu ihm wachsen lässt. Die Beschäftigung mit seinem Wort und die Beziehung zu ihm lässt Vertrauen wachsen. Gebet stärkt unseren Glauben und sie hilft uns, uns dessen gewiss und in Erinnerung gewiss zu bleiben und in Erinnerung zu behalten, dass wir von ihm abhängig sind. Wir Menschen sind von unserem Schöpfer abhängig. Und zum Glück ist das eine gute Abhängigkeit. Zum Glück ist das jemand, der es gut mit uns meint. Ja? Für die Geschwister, für die anderen heißt mein Gebetsleben, dass sie Zeugnis abgelegt bekommen über Gottes Treue und seine guten Taten, dass es sie hoffentlich ermutigt. Mein Gebetsleben, wenn es denn läuft, und ich kann euch versprechen, ich predige mir selbst, ja, spendet Trost und unterstützt andere Menschen. Weil ich mich verändern werde in meiner Beziehung zu Gott, weil das Ausfluss hat automatisch auf meine Geschwister. Gebet wird in der Gemeinschaft, wird müde und schwach geworden, wieder aufhelfen. Da laufen Dinge ab, die haben wir gar nicht in der Hand, die haben wir auch gar nicht gewusst geplant. Aber weil Gottes Geist gegenwärtig ist, mach das, was du in der Beziehung zu Gott tust, das, was du bekennst, das, was du lobst, da, wo du preist, das hat Auswirkungen auf den, der neben dir steht, auf den, der das auch hört. Vielleicht sagst du ja was, was du gar nicht verstehst, aber der versteht es. Das ist genau die Antwort, die er gebraucht hat. Gebetsleben macht Mut und Gebet ehrt Gott und schon allein deshalb ist es gut und richtig und wichtig. Wie wird Gebet im Psalm 31 beschrieben? Ich habe mir 4 Punkte rausgeklaut. Das ist ja nicht vollständig. Vor Gott darf man alles sagen. Wirklich alles. Gebet zielt auf Gottes Treue. Gebet zielt auf Gott und auf seine Treue. Das heißt also, drittens, in der Gegenwart Gottes ändert sich unser Blick. Und das ist das enorm Befreiende. Dann muss ich nicht mehr auf mich und meine Situation gucken, sondern ich weiß, zu wem ich gehöre und wer das alles in der Hand hat. Das nimmt nicht zwangsläufig das Problem weg und die Herausforderung. Aber ich weiß, wer da mit mir in diesem Umstand steht. Und Gebet gestaltet Beziehung. Und das brauchen wir doch unbedingt, oder? Wir brauchen doch lebendige Beziehung. Untereinander und vor allem zu unserem himmlischen Vater. Dazu möchte ich euch ganz viel Mut machen. Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen mit dem Lied. Wird das klappen? Gut. Dann gucken wir mal, ob wir es schaffen, noch ein Lied einzuspielen. Ich habe auf einer CD, die vor einigen Jahren rausgekommen ist, die Psalmen, ein sehr schönes Lied von Dania König gefunden. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Und ich möchte dir Mut machen, ein bisschen zu überdenken, ob es vielleicht eine persönliche Reaktion von dir gibt. Möchtest du vielleicht den Psalm 31 zu deinem eigenen Gebet machen? Steckst du in so einer Situation, wo man dir Fallen gestellt hat, wo sich Leute gegen dich gestellt haben, von denen du es nicht erwartet hast, oder du weißt um Schuld in deinem Leben, du fühlst dich in die Ecke gedrängt, dann bring das vor Gott und sprich ihm neu dein Vertrauen aus. Vielleicht magst du dich ja auch entscheiden, deinem persönlichen Gebetsleben neue Impulse zu verleihen, da wieder ranzugehen. Vielleicht regelmäßige Gebetszeiten planen oder wenn du in der Bahn sitzt, Gebetstagebuch zu schreiben und mal nicht die Illustrierte zu nehmen. Ich mag Illustrierte auch ganz gern, aber ja. Oder Gebetsspaziergang machen, was auch immer. Persönliche Impulse. Oder du magst dich entscheiden, dem Gebet in der Gemeinschaft wieder dich neu zu stellen. Mit deinem Partner zu Hause. In einer Minigruppe, dass du dich mit ihm aus der Gemeinde zusammentust und bewusst betest, regelmäßig, in Gebetstreffen oder auch hier im Gottesdienst, im Hauskreis, dass du dich entscheidest, ich mache meinen Mund auf, auch wenn erstmal das Herz ein bisschen klopft und es sein kann, dass mal zwei gleichzeitig anfangen, ist doch nicht schlimm. Ja? Ja?
dass du dich dazu entscheidest, ich will laut bekennen. Ich will laut bekennen, weil ich weiß, es ehrt Gott und es stärkt den Glauben meiner Geschwister. Dankeschön.